Lernfragen für den Juli 2026. Einen wunderschönen guten Tag. Ich hatte nach Themen gefragt und es wurde mir dieses Thema angeboten, was es geworden ist. Und das andere Thema sind mündliche Leistungserhebungen. Und solange ich mich vor mündlichen Leistungserhebungen in diesem Thema drücken kann, werde ich mich vor diesem Thema drücken, weil es ist ein scheißliches Thema. Also ich habe eine Idee, aber ja. Was ist unser Thema heute? Ich wurde gefragt, ob ich nochmal wirklich aus der Praxis sprechen kann, wie man barrierefreier arbeitet in der Schule. Und wir werden das in Leveln machen. Ja, und es geht heute primär um Menschen mit Sehbehinderung, Menschen mit Hörbehinderung, kann ich auch was dazu sagen. Aber Menschen mit Hörbehinderung ist primär eine Frage der räumlichen Ausstattung. Also sprich, meine Schule hat etliche Räume, die sind trockener, weil wir dort also Dämmung an der Wand haben. Ja, wir sind ansonsten habe ich ein Gebäude, das primär aus Beton und Glas besteht. Das klirrt natürlich dann. Das ist für Menschen mit Hörschädigungen besonders schwierig. Und normalerweise, wenn diese Menschen zum Beispiel irgendwelche Hörgeräte haben, die halt Bluetooth empfangen und so weiter, dann kann man da auch Dinge auf diese Hörgeräte draufschalten, wenn überhaupt da noch was zu machen ist. Ne? Cochlea-Implantate, ähnliches. Hörbehinderung ist im Endeffekt nur in der Praxis ein Problem und meistens gibt es dann halt auch Nachteilsausgleiche für Listening Comprehension und so weiter. Ne? Aus der Sicht von Schule ist das in Anführungsstrichen das kleinere Problem. Kommen wir zu Sehbehinderung. Ich habe mir so gedacht, okay, ich mache das stufenweise, weil wir kommen dann hinten bei Menschen an, die blind sind und können aber vorher Abstufungen uns anschauen, weil tatsächlich bestimmte Sachen würde ich euch tatsächlich einfach als Good Practice als Strategie fürs tägliche Leben empfehlen. Und das, was ganz am Ende kommt von dieser Folge, das ist dann schon sehr spezifisch. Eine wichtige Sache, ich habe das ja dieses Jahr schon mehrfach gesagt, ich habe nicht das Erlebnis gehabt, dass Inklusion viel Aufwand ist. Ich habe primär die Einstellung, dass es meine Aufgabe ist, für alle Menschen verständlich zu sein. Dementsprechend, als dieses Thema aufkam und als ich mich damit auch mehr beschäftigt habe, waren etliche Dinge für mich ein No-Brainer. Also etliches, was ich jetzt hier am Anfang erzähle, unter der Kategorie, was kann ich für Menschen mit Sehproblemen und teilweise auch LRS-Problemen einfach machen? Das ist so low-hanging fruit. Das kann jeder und es gibt wenig Ausrede, es nicht zu machen. Und es ist eigentlich überhaupt nicht morgens. Es ist einfach nur, wenn ich hier viel rede, dann naja. So, also wenn man Menschen mit irgendeiner Art von Sehbeschädigung hat und generell versuchen möchte, und das möchten wir in der Schule zu sein, accessible zu sein, dann gibt es da etliche Ideen, die man hat. Ich verlinke euch einen Link zu einem englischsprachigen Dokument. Ich glaube, es gibt auch deutschsprachige, aber naja, ihr kennt ja ich bin Englischlehrer, mich juckt es immer nicht. Das ist sogar, glaube ich, kostenlos oder kostet ganz wenig. Und das ist ein englischsprachiger Accessible Design Guide. Ich habe den schon vor einigen Jahren in die Hand bekommen und habe ihn auch schon gelesen und finde ihn total logisch. Viele von diesen Sachen erzähle ich meiner Schülerschaft auch in der Schule. Etliches davon sollte man eigentlich Kolleginnen und Kollegen in der Lehrerbildung irgendwie auch mitbringen, aber ne, wie das so ist, man lernt es nicht und das ist eigentlich traurig. Und ich gehe die wichtigsten Sachen im Endeffekt durch, die ihr machen könnt, wenn es um Accessibility geht. Ja?
Platz 1, gute Kontraste. Ich habe, ne, und das ist jetzt 15 Jahre her plus, im Referendariat wurde zu mir schon gesagt, bitte fragen Sie auf jeden Fall einmal nach, wie das, ob einer Ihrer Schüler auf irgendeine Art eine Farbschwäche hat, also ne, Farbenblindheit ist ein bisschen viel gesagt, aber ein Problem damit hat, Farben zu unterscheiden. Ja, und bevor Sie, wenn Sie das machen, dann und wenn Sie da eine Antwort kriegen, dann überlegen Sie sich, ob Sie Rot, Grün, Kontraste und so weiter nehmen. Ne? Das steht in meiner Standardpräsentation zum Thema, was man in Referaten und Präsentationen nicht machen sollte, oben drin. Ja, Lila, Braun sind tolle Gegensätze und so weiter. Nummer 2, arbeiten mit guten Kontrasten. Ist immer wieder bei Präsentationen von Schülerinnen und Schülern ein Problem, ist aber auch bei Lehrkräften ein Problem. Ich kriege viel zu oft Sachen angeboten, auch im offiziellen Kontext, die auf irgendeine Art schön sein sollen. Am Ende schwarze Schrift auf weißem Grund oder aber, wenn man weiß, man ist in abgedunkelten Räumen, helle Schrift auf dunklem Grund, ist die Waffe der Wahl. Also ich habe über die Jahre ganz, ganz viele Dinge aus meinen eigenen Präsentationen rausgekehrt und so weiter. Wenn ich heute die Wahl hätte oder wenn ich zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal so ne, utopische Beispiele. Ich habe einen echten Vortrag auf dem Chaos Communication Kongress, dann würde ich mich auf dem Kongress immer dafür entscheiden, das sind abgedunkelte Räume mit einer relativ hell beleuchteten Bühne, würde ich mich auf jeden Fall entscheiden, eine helle Präsentation zu nehmen, weil das Umfeld meiner Präsentation ist hell, mit dunkler Schrift, das hat den höchsten Kontrast. Ja? Dazu keine unruhigen Hintergründe. Es gibt keinen Grund, ja, dass man überhaupt ein Hintergrundbild in der Präsentation hat. Niemand braucht es, wenn man das unbedingt machen möchte. Wegfaden. Genau dasselbe, ja, gilt für Schriftarten. Es gibt etliche Schriftarten, die sind extra entwickelt dafür, dass man sie besonders gut lesen kann. Ja, das heißt, ihr kennt das vielleicht auch, in bestimmten Schriftarten hat man so Probleme, dass L's und dass kleine L's und große I's gleich aussehen, dass D's und B's ähnlich aussehen und so weiter, dass Q's und P's ähnlich aussehen. Das ist insbesondere so eine Pest mit so Modeschriftarten. Also ich hatte das länger, dass Kolleginnen und Kollegen ihre Arbeitsblätter in Comic Sans geschrieben haben und sowas, weil sie das auf irgendeine Art schön fanden. Schön ist kein Kriterium, lesbar ist ein Kriterium. Bei mir in der Schule hat sich jetzt unter verschiedenen Lehrkräften und auch bei mir als Standardschriftart für Arbeitsblätter und so weiter Atkinson Hyperlegible durchgesetzt. An den Englischschulaufgaben schraube ich noch ein bisschen, das werde ich jetzt noch mal forcieren, dass ich bei den Kolleginnen und Kollegen da vielleicht nochmal eine Aufmerksamkeit herkriege. Atkinson Hyperlegible ist Open Source, könnt ihr einfach runterladen. Es gibt da mehrere Beispiele für solche Schriftarten. Und das ist halt eine Schriftart, bei der ist jeder Buchstabe signifikant unterschiedlich. Ja, und damit sind sie sehr gut einfach identifizierbar. Das ist übrigens nicht nur ein Problem für Menschen mit Sehstörung, bei denen es dann auch um die Frage geht, wie groß muss ich die Schrift drucken. Da haben wir auch teilweise in der Schule Vorgaben bekommen, dass wir Sachen vergrößern müssen. Kopierer machen es möglich. Sondern diese Schriftarten sind auch sehr gut für Menschen mit irgendeiner Art von Lese- oder ja, Leseschwäche. Also LRS, Legasthenie und Ähnlichem, weil das natürlich auch denen die Unterscheidung der Buchstaben, wo sie ein Problem haben können, weitaus einfacher macht. Ja, das heißt also, das ist low-hanging fruit, würde ich auf jeden Fall ja, auf irgendeine Art empfehlen. Was auch eine Geschichte ist, Ja, solide, solides Kerning. Ich weiß, wir benutzen Microsoft-Produkte, ne? Kerning, das können die nicht. Ja. Und eine ordentliche Zeilenhöhe. Machen die Rechner normalerweise von alleine, geht aber. Ja. Auch zum Beispiel, ja, Überschriften, solche Sachen wie Überschriften und so weiter. Ja. So. Dann gibt es halt noch Leute, die irgendwie Probleme mit der Helligkeit von Text und so weiter haben. Das kann man dann noch anpassen, wenn man da was anpassen möchte. Generell, ja, möglichst auf solche Sachen Rücksicht nehmen. Das sind eigentlich so die Standardsachen, die ich euch im alltäglichen Leben empfehlen kann. Okay. Kommen wir zu der Frage, was machst du jetzt mit einer blinden Person? Erstens hoffe ich, dass du auf irgendeine Art Unterstützung kriegst, weil du das als normale Lehrkraft in Anführungsstrichen wahrscheinlich nie gemacht hast. Zweitens würde ich immer sagen, hängt es davon ab, was die Person selber da hat. Ich erzähle jetzt so ein bisschen von dem, was ich da habe. Ich halte das auch so mittlerweile so ein bisschen für den Standard. Allerdings hängt es sehr davon ab, was jetzt der Mensch, mit dem man arbeitet, auch für ein persönliches Problem hat. Also ist es zum Beispiel jemand, der geburtsblind ist, dann arbeitet man an dieser Stelle anders, als jetzt zum Beispiel, wie das in meinem Fall ist, mit einer Person, die frisch erblindet ist. Da muss man dann halt jeweils auf die Fälle eingehen. Bei geburtsblinden Personen ist normalerweise, zumindest ist in dem Alter, in dem ich unterrichte, sind die Leute so alltagstauglich und auch vor allen Dingen for good or worse so gewohnt, dass sie auf dem Rest der Gesellschaft Dinge erklären müssen, dass sie sehr gut in der Lage sind, ihre Bedürfnisse zu formulieren. Das ist an anderen Stellen dann manchmal schwieriger. Ja, so. Generell im schulischen Bereich. Was man wahrscheinlich bekommt, ist, dass die Person nur digital arbeitet. Es gibt Möglichkeiten, Arbeitsblätter in Braille zu verfassen. Da gibt es spezielle Drucker und so weiter und so fort. Muss man dann halt da haben. Es gibt spezielles Papier. Das haben wir auch in der Schule, mit dem man Grafiken aufzeichnen kann und Texte in Braille schreiben kann. Und das wird einfach in schwarz drauf gedruckt und alles, was schwarz ist, auf dem Papier, also was ich da drauf kopiere, wird dann von einer speziellen Maschine erhaben gemacht. Das heißt also, man kann alles das, was ich da schwarz drauf drucke, dann erfühlen. Weiß ich, die Mathe-Kollege benutzt das zum Beispiel für ihre Grafiken und so weiter. Ist nicht mein Feld, ich kann da komplett digital arbeiten, ich bin Englischlehrkraft. Ja. Dementsprechend ist es eine Sache, wo ich jetzt sage, okay, betrifft mich nicht. Generell, bevor wir noch über die Texte und so weiter reden, ja, im Unterricht, du darfst nicht vergessen, dass du erzählen musst, was du tust. Alles Wichtige, was du tust, ne? Sie müssen nicht, muss nicht eine Running Commentary machen und so weiter. Ich habe als Bonus das auch noch, die Person mit der Blindheit halt auch noch ein Hörproblem hat. Das heißt also tatsächlich ist es für diese Person sehr gut, wenn ich halbwegs stationär bin. Hat aber auch einen großen Vorteil an einer anderen Stelle, denn das Textprogramm, also der Screenreader, ist an die Hörgeräte angekoppelt. Und das heißt, dass es hier keinerlei Störung dadurch gibt, dass irgendwie laut ist oder so. Ich würde auch problemlos dann bei der Schülerschaft akzeptieren, ne? Also wenn du dann jemanden hast, dass er irgendwelche Kopfhörer oder so reinnimmt, aber da ist es tatsächlich so, dass die Hörgeräte die Kopfhörer sind und das ist total super. Ich zitiere meine Schülerperson mit dem wunderschönen Satz, als ich sie dann fragte, da sagen Sie mal, hier ist es, ich höre da ja nichts. Und sie so, ja, das geht direkt an, das geht direkt in meine Hörgeräte per Bluetooth. Ja, wenn ich will, kann ich in ihrem Unterricht in Ruhe Musik hören. Worauf ich mir dachte, that's fair. Ja, ist überhaupt nicht der Mensch dafür, aber finde ich schon mal schön. Finde auch das absolut legitim. Also bei mir darf man je nachdem, was los ist im Unterricht, auch einfach Musik hören. Ja, man sollte mich vorher fragen. Das ist immer die wichtige Regel. In dem Fall haben wir dann also die Sache, dass der Screenreader dann immer die verschiedenen hervorgehobenen Sachen am Bildschirm vorliest. So, ja, ich habe jetzt nur Erfahrungen mit dem Screenreader, den wir da haben. Unsere Person hat Jaws. Das scheint irgendwie so ein Standard zu sein. Es gibt auch andere, I don't know, ja. Ich muss da ganz klar sagen, ich bin nur die Englischlehrkraft und sehe das unter einem dann doch pragmatischen Blick mit. Ich beschäftige mich damit auf dem Level, auf dem es für mich wichtig ist. Ich brauche kein Aufbaustudium, Förderschul, Lehramt, ne? Ich habe überhaupt kein Problem, wisst ihr ja, schon mit Inklusion und so weiter und mache mir gern auch extra Arbeit für meine Schülerinnen und Schüler, weil das einfach aus meiner Sicht dazugehört. Ja, aber meine Recherche geht so weit, wie ich sie brauche und nicht so weit. Also ich habe da kein Nerd-Interesse dran. So, also wir haben Jaws als Screenreader kombiniert mit einer Braillezeile. Meine Schülerperson ist jetzt frisch mehr oder minder erblindet und hat Probleme mit dem schnellen Braillesen. So wie ich das verstanden habe, wäre das ideal, wenn man das schnell kann. Das ist aber auch etwas, das lernst du nicht schnell. Das heißt, die Person stützt sich mehr auf den Screenreader, stellt da auch die Geschwindigkeit solide hoch. Allerdings ist das, und das weiß ich aus erster Hand, eine kognitiv sehr anstrengende Sache. Die Mitschülerinnen und Mitschüler haben das auch alle so ein bisschen vermittelt bekommen. Und wenn mich jemand fragt, versucht das zu erklären, sage ich, man stelle sich einfach vor, man muss so eine Schulaufgabe, wie wir sie haben, bearbeiten. Und man hat einen DIN A4-Zettel, wo eine Zeile ausgeschnitten ist. Und man kann immer nur diese eine Zeile lesen. Ja, also man muss mit dieser einen Zeile dann von Aufgaben in den Text und wieder zurückspringen, dort alles navigieren. Wenn man irgendwie verliert, wo man ist, braucht man Hilfe. Ja, weil du dann in diesem Dokument auch verloren gehen kannst und dementsprechend ist es hoch anstrengend. Was ich jetzt als Lehrkraft machen muss, damit diese Texte gut funktionieren, ist, sie nach einem festen Standard benutzen. Im schulischen Bereich gibt es den sogenannten E-Buch-Standard. Links sind in den Shownotes. Im Endeffekt kann ich da ganz klar sagen, man ist zu mir gekommen, hat gesagt, mach das so. Und an der Stelle bin ich brav genug, um einfach zu sagen, ich mache das so, ja. Wir haben dann auch ganz spezifische Probleme schon gehabt, dass bestimmte Sachen funktionieren und nicht funktionieren. Und dann klären wir das, ja. Also sprich, ich mache das so und dann gibt es halt nochmal auf dem Level Absprachen mit der passenden Person, dass das auch alles funktioniert. Ja? Aus meiner Sicht ist es meine Aufgabe, Materialien zur Verfügung zu stellen, die für diese Person barrierefrei sind. Die Grundlagen dieses E-Buch-Standards sind im Endeffekt ein einfaches Tagging-System. Die erste wichtige Sache, die man klar wissen muss, ist, der Screenreader liest keine Formatierungen vor. Punkt. Ja, dem Screenreader ist egal, ob du da Überschrift 1 drauf getan hast und so weiter, der liest die Buchstaben nacheinander vor. Ein Phänomen, was wir jetzt hatten, was mir auch, wo wir auch nicht ganz klar waren, was das war, da muss ich nochmal hinterher forschen, war, dass die Sprache in irgendwelchen Word-Dateien die Sprache des Screenreaders beeinflusst. Ne? Und ich bin Englischlehrer, das heißt also, das sollte eigentlich alles dieselbe Sprache sein. Ich hatte irgendwo einen Text, da meinte dann die Schülerperson so, ja, das springt zwischen allen Sachen hin und her. Das ist mal Arabisch mal und so weiter. Ich weiß nicht, was da dahinter steckt, muss ich mir nochmal angucken. Ansonsten wurde ich zum Beispiel darum gebeten, wenn ich in Englisch die Dokumente schreibe, die Dokumente durchgehend auf Englisch zu schreiben. Der EBU-Standard sieht eigentlich vor, dass man in eckigen Klammern zum Beispiel Bilder ankündigt mit so einem Tag, spitze Klammer, es sind nicht eckige Klammern, sind was anderes, ja, spitze Klammer, Bild, spitze Klammer zu und dann beschreibt man das Bild. Wenn ich eine englische Schulaufgabe schreibe, schreibe ich da Picture rein. Und zwar, weil wenn der ganze Text auf Englisch ist, liest es Jaws das alles auf Englisch vor. Es macht für die Person keinen Unterschied. Es macht tatsächlich ihr das Leben leichter, weil dann das Jaws nicht irgendwie komisch redet. Und das ist, glaube ich, ein spart Lebensenergie. Es gibt bestimmte Formeln für Lücken, es gibt bestimmte Möglichkeiten, Tabellen aufzulösen. Tabellen werden tatsächlich aufgelöst, wie wenn man HTML schreibt. Also wer von euch schon mal HTML gesehen hat, ja, also irgendeine Art von Markup-Language, dem wird dieser EBU-Standard sehr bekannt vorkommen. Es ist im Endeffekt eine Art Markup-Language. Eine wichtige Sache ist, dass man auf die Schriftgröße und damit auch auf die Zeilenlänge achtet. Eine Braillezeile ist nicht so lang, wie eine Bildschirmzeile sein kann. Das heißt, man muss ein bisschen gucken, dass man eine Schriftgröße / Zeilenbreite nimmt, bei der dann man sicher ist, dass eine Zeile auch komplett in die Braillezeile passt. Ansonsten, du brauchst keinen Blocksatz. Du kannst das alles nach links klatschen. Seitenzahlen kann man einzeln einfügen mit eckigen Klammern. Ich erstelle ja primär Leistungsnachweise und Arbeitsblätter, da habe ich meistens keine Seitenzahlen, aber ich habe zum Beispiel Unterüberschriften. Überschriften und Unterüberschriften müssen mit den passenden Formatvorlagen formatiert sein, weil man auf diese mit Tastenkombinationen springen kann. Auch kann man zum Beispiel Aufgabenteile mit eckigen Klammern versehen. Ja, wir haben in Englisch dieses Ding, dass wir Paragraph A, B, C, D, E haben. Die werden so und so ausgegeben mit eckigen Klammern. Und hier ist es dann tatsächlich nochmal so, das ist im EBU-Standard noch wichtiger, weil dann kann die Person zu diesen Paragraphs springen. Ja, das ist wichtig, solche Sachen. Multiple Choice ist im Endeffekt auch nur Leerzeile und dann dahinter die Sache. Ja, automatische Zeilennummern gehen nicht. Die Zeilennummern müssen inline hin. Der Screenreader liest Sachen, die nicht inline sind, nicht vor. Musst du also, wenn du unbedingt Zeilennummern haben möchtest, mit der Hand setzen. Es gibt ein längliches Dokument von auf dieser Webseite Augenbit. Die ist im Endeffekt so die Ressource dafür, wo man sich das runterladen kann. Und ich kann sagen, mit Fug und Recht, ich kann das nicht auswendig jedes Mal, wenn ich eine Schulaufgabe erstelle und so weiter. Ja, gehe ich einfach hin, habe das Dokument da, dann kratze ich erstmal aus der Vorlage meiner Kolleginnen und Kollegen jegliche Formatierung raus, formatiere das alles neu, ja, füge die passenden Tags und so weiter ein und gebe Bildbeschreibung ein, tagge die Sachen und so weiter und so fort. Das sieht dann aus, für jemanden, der drauf schaut, sieht es relativ eigenartig aus. Man sieht auch, was eigentlich ein Text von Menschen verarbeitet werden muss, wenn sie das mit einer Zeile pro Zeile lesen, und das macht einem manchmal wirklich schon ein bisschen Angst. Ja, also gerade solche Sachen wie, dass wir Statistiken haben, dass wir Bilder haben, die als Quellen dastehen. Ein Bild zu beschreiben, dass das Bild inhaltlich richtig beschrieben ist und in einer Sprache, ja, ist ja, ich beschreibe das auf Englisch, weil, ne, wir bleiben im Englischen, das Bild auf Englisch zu beschreiben, dass der Kern wirklich da ist, ohne die Person, die dann diese Bildbeschreibung in Empfang nimmt, auf irgendeine Art auch kognitiv zu überfordern und auch so inhaltlich zu überfordern, ist eine Sache, da ist halt ein Bild 3, 4, 5 Zeilen Text. Und darauf muss man auch so ein bisschen Rücksicht nehmen, ja, dass man dann halt so sagt, okay, langsam machen und so weiter. Hervorhebungen im Text kann man mit Sternchen machen. Wir hatten dieses Ding, dass das Jaws nicht in der Lage war, Kapitälchen vorzulesen und meine blinde Person, wie gesagt, noch relativ schlecht im Braille lesen ist, weswegen ich in der Englischbuch-Variante, die sie benutzt, alle wichtigen Vokabeln in den Vokabelsektionen mit Sternchen versehen habe, damit die einfacher zu lesen sind. Solche Sachen kann man machen. Ich frage auch grundsätzlich nach, ob das alles funktioniert, und es geht nicht von der Zeit ab, wenn da irgendwas falsch ist. Ich hatte letztens auch irgendwo eine Sache, wo ich meine, wo mir dann eine Minute vorher aufgefallen ist, ich gesagt habe, warten Sie, lassen Sie mich noch eine Sache ändern. Ja, weil ich mir dann gedacht habe, das ist einfacher. Tatsächlich ist es für die Menschen, die diese Dateien brauchen, auch einfacher, Zeilen nach unten hoch und runter zu springen, ja, als irgendwie in einer Zeile sehr viele Informationen zu haben. Also du kannst ihnen einen großen Gefallen tun, wenn du Informationen möglichst, ja, Zeile für Zeile irgendwo anbringst, auch Angaben und sowas. Weil dann wird halt Angabenteil 1 vorgelesen, Angabenteil 2 und so weiter und fertig ist es. Das sind solche Sachen, an die man da denken muss. Am Ende ist es relativ einfach. Es gibt tatsächlich in diesem E-Buch-Standard für alle Dinge, die wir in schulischen Leistungserhebungen so machen, zum einen ein Tag und zum anderen auch Beispiele. Ja, und ich orientiere mich an diesem Dokument auch tatsächlich, wenn es darum geht, ja, welche Schriftart benutze ich und so weiter. Das ist relativ gut ausgestattet, relativ gut erklärt. Und ich muss ja sagen, das ist kein Hexenwerk, ja. Und man benutzt tatsächlich ganz normale Doc-Dateien und formatiert dann eigentlich diese Doc-Dateien in ein Tag-Format um, indem man alles, was vorher irgendwie hübsch visuell war, in Tags umwandelt. Und dann hat sich das. Also da kann ich, ja, jetzt, wenn ihr jetzt als Lehrkraft zuhört, kann ich euch auch echt sagen, das ist jetzt für so geisteswissenschaftliche Fächer und so weiter kein Problem. Wenn ihr sowas habt, sorry, könnt ihr locker damit arbeiten. Schwieriger wird es aus meiner Sicht tatsächlich im Bereich Mathematik, wenn man halt irgendeine räumliche Vorstellungskraft braucht, eine Beschreibung eines Graphen macht keinen Sinn. Da sind wir dann halt zum Beispiel bei Schwellkopien. Ja, oder einem Brett, auf dem man halt mit Faden die verschiedenen Kurven einfach spannen und legen kann, ja, also haptische Hilfsmittel. Das ist ähnlich ist es auch in, was weiß ich, solchen Fächern wie Physik oder Chemie, da muss man sich, wenn man experimentell arbeitet oder so, etwas ausdenken. Worauf man halt komplett verzichten kann, ist jede Art von Visualisierung. Im Unterricht ist dementsprechend auch relativ wenig Visualisierung dabei, weil ich auch, also zum einen liegt es an meinem Fach und zum anderen weiß ich nicht, ist das halt auch so eine komische Art von sekundärer Diskriminierung, dass du dann alles an die Wand haust. Ein Fall hatte ich jetzt in letzter Zeit, da lief es genau andersrum. Ich hatte mit meiner Klasse da so Grundlagen von Umweltproblemen und so weiter gemacht. Und meine Inklusionsperson hat halt gefehlt und ich habe gesagt, okay, ja, diese Stunde, so wie ich sie da gehalten habe, das bringt ihnen eh nichts. Ich schreibe ein passendes Dokument für sie und das habe ich dann halt gleich im passenden Standard geschrieben. Und nachdem ich das Dokument so oder so hatte, habe ich gesagt, okay, dann mache ich auch noch eine nicht barrierefreie Version für die Schülerinnen und Schüler, die da normal sitzen. Jetzt habe ich halt tatsächlich einfach eine komplette, ja, Word-in-Kontext-Erklärung von allen Umweltproblemen auf Englisch mit Vokabeln drin und allem dran und drum. Und sowas fällt dann halt dabei runter. Und manchmal würde ich auch sagen, kann das sein, dass man Inhalte im Unterricht, gerade wenn es so ein bisschen um Denken und so weiter in der Gemeinschaft geht, was dann ja so Politik ist, würde ich eher sagen, sich auf gut gestellte, gute, barrierefreie Dokumente stützen, die dann zum Nachbereiten da sind, ist viel, viel einfacher. Und dann halt den Diskurs nach vorne stellen. Weil am Diskurs kann sich die Person problemlos beteiligen. Meine Erfahrung ist zumindest, dass, glaube ich, auch unter den besten Umständen, ja, dass das Lesen von viel englischem Text und das Beantworten dieser Fragen, die ich dort habe, ein größeres Problem darstellt. Ja, dass dann halt dort irgendwie die Person dann nicht mehr mitkommt und das ist auch die falsche Art von Diskriminierung. Ja, also das ist dann halt auch doof. Das heißt, sekundär dazu muss man immer auf das Pacing achten. Und ich glaube, für das Pacing bekommt man mal ein Gefühl, wenn man so eine Datei angepasst hat. Ja. Ich werde euch verlinken, was ich habe und was ich erwähnt habe. Aber das war's halt auch irgendwie. Generell bin ich nicht der Fan davon, überhaupt die Behinderung meiner Schülerinnen und Schüler auf irgendeine Art groß zum Thema zu machen, jenseits von Praxisfragen, ja. Und dann ist es für mich auch wirklich eine Praxisfrage. Und meine zentrale Praxisfrage zum Beispiel an meine blinde Person ist, funktioniert das alles? Wenn Sie ein Problem haben, sagen Sie mir Bescheid, ja. Ich sehe das halt nicht als Belastung. Ich werde dadurch, dass ich das nicht täglich mache, irgendwelche Texte anzupassen, weil ich schon mit relativ guten Mitteln arbeite, muss ich jedes Mal, wenn ich es brauche, die entsprechenden Dokumente rausholen. Das ist eine Sache von 5 Minuten. Ja, ist kein Problem. Und was wir auch gelernt haben, ist, ne, Large Language Models, also irgendwelche, in Anführungsstrichen, KI, ja, hat zumindest eine gute Kompetenz. Man kann sie sehr gut dazu benutzen, aus PDFs, die man hat, Texte zu befreien und diese Texte dann barrierefrei zu gestalten. Also zum Beispiel, ne, Politik, Gesellschaft und so weiter. Es gibt ja sehr viele Texte von der Bundeszentrale für politische Bildung und die haben dann so PDFs und so weiter. Aber die sind nicht wirklich barrierefrei und sind auch nicht wirklich gut mit dem Screenreader zu lesen. Und dann kann man da halt mal mit dem LLM den Text rausbefreien, wenn man nur das PDF da hat. Ja. Und das dann gleich in ein ähnliches Format bringen kann oder so. Theoretisch geht da auch OCR, das ist aber dann schon viel schwieriger und ist viel, viel unsauberer. Also solche Sachen gehen. Wichtig ist, wenn man Filme im Unterricht zeigt, ich bin halt absolut nicht der Film im Unterricht zeigen Mensch, dann ist die Sache, dass man da halt den Film zeigen muss mit Audiobeschreibung und ich finde das vollkommen okay, wenn der Rest der Schülerschaft die Audiobeschreibung mithört. Ja, also da habe ich nun wirklich keinerlei Schmerzen dabei. Ja. Ist aber auch jetzt nicht etwas, was mir irgendwie untergekommen ist, weil, ja, not my style. Gut, habe ich irgendwie eine halbe Stunde mit diesem Thema gefüllt. Wer sich jetzt denkt, ja, das klingt alles so einfach, aus meiner Sicht ist es das. Aus meiner Sicht ist es das. Du möchtest ein Arbeitsblatt, du setzt dich dahin, nimmst diese Datei und fängst an, dieses Arbeitsblatt zu schreiben. It ain't rocket science. Ja, wenn ihr am Anfang meine Einleitung dazu gehört habt, wie ihr generell Dinge more accessible macht. Atkinson Hyperlegible darf deine Standardschriftart werden. Ja, und wir sind in der Schule. Die Kategorie schön gibt es nicht mal im Kunstunterricht. Ja, es gibt nur die Kategorie gut oder schlecht. Ja, also das ist halt kein Kriterium, ob ein Arbeitsblatt gut aussieht. Und generell eine Sache, die mir aufgefallen ist, ich war vorher schon nicht der Typ dafür. Ja, ich bin so legendär dafür, dass ich der Typ nicht der Typ dafür bin. Ich habe in dieser Erfahrung mit Barrierefreiheit noch mehr Abneigung gegen übermäßiges Layouten gefunden. Ja, unsere Englischschulaufgaben sind auf irgendeine Art gelayoutet. Wir machen das Notwendigste, ja, wir machen da so das Notwendigste, aber man merkt halt auch, dass hin und wieder Leute das besonders schön machen wollen oder da und so weiter. Und wenn du dann derjenige bist, der mit diesen Dateien, der aus diesen Dateien dann erstmal alles rausbrokeln muss, ja, also das alles wieder wegmachen muss und es dann in eine Form bringen muss, die das Screen wieder lesen kann, dann weißt du halt auch, was du getan hast, ja, weil das kostet dich dann eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit. Und der Mehrwert ist nicht immer da, ja, es sieht dann halt ansprechend aus und so. Und da ist vielleicht auch eine Sache, wo man darüber nachdenken muss, ja, was auch so die Bildung der Schülerinnen und Schüler angeht. Ich würde als Lehrkraft, glaube ich, immer mehr Betonung darauf legen, dass Präsentationen klar, verständlich und gut gestaltet sind, ne? Also zugänglich gestaltet sind und nicht irgendeinem Kriterium von schön entsprechen. Insbesondere, weil meistens schön der Feind von irgendwie brauchbar ist. Okay, dann hören wir uns im September wieder. Wenn mir nichts einfällt, anscheinend mit mündlichen Leistungserhebungen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, fragt mich ruhig hier in den Kommentaren oder auf Mastodon. Ansonsten, wir sind ja jetzt in der Zeit, wo Sommerferien sind, wünsche ich den Menschen, die Sommerferien haben oder Sommerferien bald bekommen, viel Spaß in ihren Sommerferien. Haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal.